Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In den letzten Wochen und Monaten haben wir unglaublich viel Feedback zu unseren Folgen bekommen, in denen wir uns mit dem Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS, beschäftigt haben. Das ist offenbar ein Thema, das viele Eltern bewegt, und genau deswegen möchten wir uns heute noch einmal etwas ausführlicher damit befassen. Dazu haben wir den Kinderarzt Dr. Felix Petersen eingeladen, der sich intensiv mit dem Thema befasst hat und dazu wirklich tolle Kurse für Kinder, Eltern und Fachpersonal wie Therapeuten und Lehrkräfte anbietet. Ich habe mir kürzlich den Kurs für die Eltern angeschaut und war so begeistert, dass ich Felix schon nach den ersten Minuten direkt in unseren Podcast eingeladen habe. Felix sagt nämlich, wir sollten ADHS nicht als eine Störung betrachten, sondern als eine Besonderheit des Gehirns. Denn das ist bei Kindern mit ADHS oft außerordentlich neugierig, mutig und voller Impulse und kommt aber in unserer sehr strukturierten, oft reizüberfluteten Welt eben manchmal ins Stolpern. Was da genau im Gehirn passiert, darüber wollen wir heute sprechen und auch beleuchten, wie unser moderner Lebensstil Aufmerksamkeitsmuster beeinflusst, was Social Media und Dopamin damit zu tun haben können und wie wir Kinder nicht zurechtbiegen, sondern begleiten. Herzlich willkommen, lieber Felix. Wir freuen uns sehr auf diese Folge mit dir.
Wow, danke schön. Ich freue mich. Hi.
Schön, dass du da bist. Du nennst ADHS spannenderweise das Abenteuerdefizitsyndrom. Das ist ja ein ganz anderer Blick auf ADHS. Warum ist es so wichtig, dass wir über ADHS anders sprechen als bislang?
Ja, das ist halt ein Thema oder ein Gebiet, wo es so ein bisschen geteilte Meinungen dazu gibt. Die einen, die sagen, es ist eine Störung, es ist ein Defizit, es ist ein Syndrom. Und die anderen sagen, es ist eine Superpower. Ja, wenn ich ADHS habe, dann kann ich halt bestimmte Dinge super, super gut. Und ich finde, dass beides so an der Realität vorbei ist, insbesondere wenn wir mit Kindern und mit Jugendlichen arbeiten. Und da habe ich mir von Tim Ferriss, das ist ein cooler amerikanischer Podcaster, habe ich mir dieses Abenteuerdefizitsyndrom geklaut, weil es auch dieses Syndrom drin hat, aber es ist so ein bisschen frech, ja, weil da auch dieses Abenteuerdefizit mit dabei ist und wir das Ganze mal so ein bisschen hinterfragen können, wenn wir mal so dieses ADHS als Abenteuerdefizit benennen.
Jetzt gerade in der heutigen Zeit, weil sich in letzter Zeit relativ viele Menschen auch diagnostizieren lassen, hört man als Elternteil ganz oft den Satz, ADHS ist doch nur eine Modeerscheinung. Wie begegnest du solchen Aussagen und wie erklärst du, was in einem Abenteuergehirn eigentlich genau passiert?
Das ist natürlich jetzt als Arzt und aus der Sicht eines angehenden Kinder- und Jugendpsychiaters irgendwie schon auch bitter zu hören, zu sagen, ja, ADHS ist jetzt eine Modeerscheinung und jeder hat jetzt ein ADHS und auf einmal haben sie alle ein ADHS. Ja, es ist halt so ein bisschen für mich der Vergleich mit dem Diabetes, der so in den 90er Jahren aufkam, wo man gemerkt hat, oh, jetzt kann man das besser screenen, jetzt kann man das besser begleiten, jetzt kann man das besser betreuen. Und da hat ja auch der ein oder andere gesagt, das ist eine Modediagnose.
Echt,
und es hat ja auch so seinen Zweck. Ja, ja, also jetzt hat auf einmal jeder hier einen Diabetes oder so ein Prädiabetes, also so eine Vordiabetes. Wir reden ja von dem Blutzucker, von der Blutzuckerkrankheit, ja. Und vor allem dieser Typ 2 Diabetes, dieser Altersdiabetes, der dann auf einmal überall detektiert wurde. Und wo es dann von mir aus okay ist zu sagen, ja, das ist halt eine Modeerscheinung, sowohl Diabetes als auch das ADHS. Aber die Frage so, was machen wir denn da draus? Ne? Also wenn jetzt ein Kind verhaltensauffällig wird und wenn ein Kind jetzt in der Schule irgendwie aneckt und zu Hause es immer nur Spannungen gibt und immer nur Ärger gibt, dann zu sagen, oh ja, jetzt sagen die hier, es geht hier um ADHS und oh, jetzt haben auf einmal alle Kinder und mein Kind jetzt auch, und dann da eben nichts draus zu machen, das finde ich halt total schwierig. Und damit habe ich dann einfach meine Probleme, weil wir einfach wissen, dass ein unbehandeltes ADHS die Lebenszeit um etwa 9 Jahre verkürzt im Vergleich zu einem begleiteten ADHS. Okay. Und das sind natürlich epidemiologische Studien und da müssen wir jetzt, können wir jetzt stundenlang hin und her diskutieren. Aber wenn man sich das mal so anschaut, was ist denn dieses ADHS, was ist denn dieses Abenteuerdefizit? Da finde ich zum Beispiel den Dr. Hallowell, diesen Psychiater aus Harvard, finde ich so eine coole Der hat so coole Bücher geschrieben, schon 1996 sein erstes. Der hat selber auch ein ADHS. Und er beschreibt halt das so als so ein Phänomen der Extremen. Der sagt halt, es gibt sowohl bei den Führungskräften, Unternehmensgründern, CEOs, Entdeckern, Spitzensportlern einfach überproportional viele Menschen mit ADHS oder ADHS-Merkmalen. Können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen, was das bedeutet. Mhm. Aber eben auch unter den Obdachlosen und unter den Gefängnisinsassen. Also es gibt so Zahlen, die sagen so 30%, 40%, 50% der männlichen Gefängnisinsassen, die haben ein undiagnostiziertes ADHS. Mhm. Und das dann einfach nicht ernst zu nehmen und zu sagen, ach, das ist jetzt halt eine Modeerscheinung und oh, jetzt kommt die nächste Kuh durchs Dorf getrieben, ist den Kindern, die es betrifft, ist den Familien, die darunter leiden und die da auch wirklich jeden Tag dann zu kämpfen haben, das wird denen einfach nicht gerecht. Und dann natürlich die andere Frage, Modeerscheinung, es wird mehr. Und wenn man sich die Datenlage anschaut, dann sieht man, dass insbesondere in den letzten 20 Jahren zwischen den 6- und 9-Jährigen das ADHS zugenommen hat. Die ADHS-Diagnosen bei einfachen Fällen. Und diese Frage dann zu beantworten, was jetzt dazu führt, da kommen wir natürlich zu einer viel differenzierteren Sichtweise dieses ganzen Themas. Da könnte man nochmal eine neue Podcast-Folge dazu aufnehmen. Allgemein kann man ja schon sagen, dass schon auch unser Lebensstil, unser Lifestyle auch eine Rolle spielt. Mhm. Dass natürlich die Genetik, natürlich die Biologie, aber eben auch unser Umfeld eine Rolle spielt. Und dass man eben gerade jetzt bei den 6-, 7-Jährigen, gerade so um die Einschulung herum, gerade bei den Jungs, gerade bei diesen Action-Abenteurer, so nenne ich sie gerne, dass das halt eben früher auffällt und dass wir jetzt dazu neigen, auch Diagnosen früher zu vergeben und wir da trotzdem auch unter uns Experten und Expertinnen dann nicht sicher sind und da auch gut gucken müssen, dass wir nicht zu früh Diagnosen vergeben und nicht aus einer Überforderung heraus Diagnosen vergeben. Also ja, es ist eine Modeerscheinung, gut, dass es so ist und trotzdem müssen wir da sehr sorgfältig mit diesem Thema umgehen und trotzdem haben wir auch eine Verantwortung diesen Kindern und den Familien gegenüber.
Okay. In dem Zusammenhang gibt es ja auch den Begriff Wohlstands-ADHS, mit dem du dich ja auch befasst hast. Was meinst du denn damit und wie unterscheidet der sich denn jetzt von einer tatsächlichen ADHS-Besonderheit?
Ja, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht in so Bild-Zeitungs-Schlagzeilen abrutschen und dass wir da jetzt nicht anfangen, jetzt hier groß küchenpsychologisch daher zu quatschen. Es ist keine gesicherte Diagnose, die steht so in keinem Lehrbuch und das ist jetzt auch nichts, was wir so raushauen jetzt in Gesprächen mit Eltern. Es ist aber eine Beobachtung, diesen Begriff habe ich von einem alten Chef von mir, das ist schon eine Beobachtung, dass wir Kinder erleben, die zum einen extrem irgendwie depriviert sind, so nennen wir das, also die in irgendeiner Form vernachlässigt sind, ob es emotional ist, ne, ob es wirklich körperlich ist und auf der anderen Seite das Extrem, dass Kinder einfach nur noch in Watte gepackt werden und dass Kinder alles zur Verfügung gestellt bekommen, was so geht. Ja, also mein Kind soll es an nichts mangeln. Und dass diese Kinder dann von einem Abenteuer zum nächsten rennen und dann ihr Dopamin im Kopf verbrauchen, können wir auch gerne gleich noch drüber sprechen, dass das dann eben so eine Art von Wohlstands-ADHS sein kann, die dann dahinter steht, dass man eben guckt, okay, was ist denn jetzt vom Umfeld das, was das mit begünstigen kann, dass ein Kind jetzt so verhaltensauffällig wird? Oder ist es wirklich auch eine genetische Komponente? Und da reden wir nicht vom Entweder-Oder, sondern da reden wir von der Balance. Da reden wir davon, was ist denn jetzt gerade mehr und was ist denn jetzt gerade weniger? Mhm. Denn das ganze ADHS-Thema ist ja auch wirklich so eine Achterbahnfahrt durchs Leben. Und da gibt es Phasen, da ist es deutlich besser, da gibt es Phasen, da ist es dann deutlich schlechter. Und das Ganze zu begleiten und auch ein ADHS zu diagnostizieren, das ist detektivische Kleinstarbeit. Wir können nicht sagen, das Kind hat jetzt ein ADHS, ja oder nein, wie ich bin schwanger oder eben nicht schwanger. Mhm. Es ist nicht binär, sondern es ist ein Spektrum. Und nicht nur ein Spektrum von 0 auf 100, so wie nach dem Motto, das Wasser fängt bei 100 Grad an zu kochen, sondern es ist ein Spektrum eher wie ein Spinnennetz. Und dieses Spinnennetz hat eben unterschiedliche Bereiche. Da geht es um die Impulsivität, die Ablenkbarkeit, die Reizoffenheit und. Und dann zu sagen, jedes Kind ist in seinem Spektrum wieder unterschiedlich, aber vielleicht doch so auffällig, dass wir dem Kind die Diagnose geben können oder eben nicht. Und da ist halt so, dass diese ADHS-Diagnostik und diese ADHS-Diagnosen, dass wir da ja in diesem Spektrum eben jetzt ich so einen Mittelbegriff eingeführt habe, diese sogenannten ADHS-Anteile. Weil wenn man sich mal anguckt, wie sind denn ADHS-Merkmale in unserer Gesellschaft verteilt, dann sehen wir, dass es so ein nach links verschobener Berg ist. Und dieser Berg bedeutet, dass die größte Anzahl an Menschen, also so sagen wir mal ein bisschen mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung hat gar nichts mit ADHS zu tun. Das sind diese Felsen in der Brandung, diese Personen, die nichts aus der Ruhe bringen. Okay. Ja, die ich auch für ihre Ruhe bewundere. Und Dann gibt es aber eben fast die Hälfte der Gesellschaft, die eben in diesem ADHS-Anteilspektrum landen. Und dann gibt es wiederum 5% unserer Gesellschaft, also das sind dann nachher 1 bis 2 Kinder in der Schulklasse, die wirklich ein ADHS-Vollbild haben. Und das im Hinterkopf zu haben und zu sagen, okay, ADHS ist wirklich ein Spektrum und wo steht denn mein Kind jetzt gerade auf diesem Spektrum? Ist es vielleicht eine Übergangsphase? Dann vergeben wir in unserer Praxis auch gerne einen Verdacht auf ADHS, beobachten dieses Kind weiter, führen mit den Lehrern Gespräche, führen mit den Eltern Gespräche. Psychoedukation ist ein ganz wichtiges Thema, also Aufklärungsarbeit, um dann zu gucken, wo geht die Reise hin? Wohin entwickelt sich das? Weil gerade Fragebögen, gerade Verhaltensbeobachtungen sind einfach eine Momentaufnahme. Und wir als Spezialisten und Spezialistinnen hier im deutschsprachigen Raum oder weltweit, wir müssen einfach gut aufpassen, dass wir nicht aus einer Momentaufnahme das in Stein meißeln und gucken, wie ist es in einem halben Jahr oder wie war es denn vor einem halben Jahr. Also die Begleitung spielt da eine ganz große Rolle. Und zu gucken, was passiert jetzt im Umfeld, was passiert jetzt drumherum um das Kind, um dann eben wirklich auch das Kind gut begleiten zu können. Und da ist eben dann dieses Wohlstands-ADHS jetzt ein Teil von ganz vielen, in Anführungsstrichen, Differentialdiagnosen, also von möglichen Diagnosen, die es auch sein können. Und dann ist ja auch, dieser Elternkurs ist ja jetzt kein Ersatz für eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychiater, sondern es soll Eltern Wissen an die Hand geben, dass sie mal unterscheiden lernen. Dass es ein ganzes Modul geht, geht es dann darum, was ist, wenn es jetzt kein ADHS ist. Und da ist eben dieses Wohlstands-ADHS mit drin. Da ist auch eben diese Vernachlässigung, da ist auch die emotionale Unreife ein ganz großes Thema. Und dass wir da aufhören, jetzt wirklich in Ja und Nein, Schwarz und Weiß zu denken, dass wir da wirklich jetzt von Kind zu Kind differenziert hinschauen und uns trotzdem trauen, auch Diagnosen zu vergeben, wenn das Kind ein Vollbild eines ADHS hat und wir dann auch im Verlauf auch wieder Diagnosen entgeben können und sagen können, das ist jetzt wieder komplett unauffällig und ist trotzdem gut zu begleiten, weil wir eben auf dieser Achterbahnfahrt durch das Leben, insbesondere ja noch die Pubertät dann noch unterwegs noch mitnehmen und dass wir da die Kinder auch nicht aus den Augen verlieren und jetzt nicht sie überbehüten und in Watte packen, aber auch jetzt nicht sie einfach mal machen lassen, weil vor 50 Jahren, 100 Jahren hat man es ja auch so gemacht. Also bei uns ist ja auch nicht geschaut worden, also warum sollen wir jetzt bei unseren Kindern so sein? Und da sind wir wieder bei dem Diabetes, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Okay. Jetzt ist unsere Welt, also die heutige Welt, ja, sehr voll mit vielen schnellen Reizen. Also Social Media, Gaming, dauernde Benachrichtigungen auf dem Handy. Ich kann mir vorstellen, dass das auch unsere Aufmerksamkeit, also auch bei Kindern, die eigentlich kein ADHS haben, dass das das irgendwie negativ beeinflusst.
Absolut. Ja, und da sind wir wieder über so ein Henne-Ei-Problem. Also können jetzt gerne jetzt 2 Stunden darüber streiten, was jetzt zuerst war, die Henne oder das Ei. Also was war jetzt zuerst da, die Biologie oder das Umfeld. Und wenn wir uns mit dem Thema ADHS beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit Kindern, die kein ADHS haben. Und das ist ja auch wichtig. Und dass wir auch sagen, gut, die Kinder mit ADHS sind jetzt die Abenteurer. Ja, was sind dann Kinder, die keine ADHS haben?
Ja, voll gemein.
Keine Abenteurer? Ja, natürlich nicht. Also ja, schon, die sind ja auch Abenteurer, ist doch klar. Nur ist es vom Typ her, finde ich den Vergleich ganz schön, dann sind es eher so diese Typen Siedler, ne, die einfach auch mal sich irgendwo hinsetzen können und dann ganz in Ruhe und auch die auch Abenteurern so gut tun, ne, die denen so ein bisschen die Wurzeln verleihen, die sich auch so ein bisschen gegenseitig bestärken können, weil nur Abenteurer unter sich, ja, denen wird es schwerfallen, Amerika zu erobern.
Chaotisch, ja.
Oder zu besiedeln, ja. Also Kolumbus alleine, das wäre schwer geworden. Christopher Columbus. Und dass wir aber eben auch die Siedler brauchen. Also auch die Kinder, die eben gar keine ADHS-Anteile haben. Und dass wir trotzdem, wenn wir dann über die Betreuung von Kindern und Jugendlichen wirklich inklusiv reden, dass wir auch ein Umfeld schaffen, was allen gut tut. Ne? Und jeder ist ein Stück weit Abenteuer. Das ist ja schon klar. Ne? Also wenn wir jetzt positive Zuschreibungen Kindern geben, die ein ADHS haben, heißt ja nicht, dass Kinder, die kein ADHS haben, nicht auch diese positiven Zuschreibungen bekommen. Und jeder ist ein Stück weit Abenteurer. Und dieses Abenteuer, das wird halt auf Social Media und beim Gaming wirklich auf die Spitze getrieben. Es ist einfach extrem eindrücklich, wenn man sich mal mit den Mechanismen, mit den Algorithmen beschäftigt. Jetzt ich auch auf Instagram und TikTok, auch dadurch, dass ich jetzt Content dort hochlade, einfach auch mal so den Blick hinter die Kulissen, den Blick hinter die Bühne, auch so Gespräche Fortbildungen, die wir intern bekommen, wo es darum geht, was sind so die Tricks der Casino-Industrie, was ist dann die Tricks, die dann übertragen werden auf Games, auf Spiele, die dann erstmal kostenlos sind und dann Social Media integriert haben. Ich Eltern vor mir sitzen habe mit Kindern, die dann einfach nur noch auf Social Media und nur noch in Games ihre Freundeskreise haben und die dann sagen, ja, wenn ich das jetzt meinem Kind wegnehme, hat es ja gar nichts mehr. Mhm. Und dann zu merken, wir da bewegen wir uns in eine Richtung, wenn wir da nicht bald und zeitnah reagieren. Jedes Elternteil ist hier angesprochen, inklusive mir, auch als Vorbild. Ne? Wenn ich immer mit meinem Handy herumdiller und meine Kinder mich sehen, ist wirklich keine gute Vorbildfunktion. Und dass wir dann sagen, okay, die nutzen also Algorithmen aus Casinos. Würde ich denn mein Kind mit einer Kreditkarte einfach ins Casino schicken und sagen, oh, ist doch gut.
Ehrlich.
3-4 Stunden bist du im Casino, ich kann weiter arbeiten, kommst von der Schule, gehst ins Casino und dann wieder nach Hause und dann komme ich um 17 Uhr. Also es ist einfach kein Ersatz für eine artgerechte Betreuung für Kinder und Jugendliche und auch nicht für uns. Und wir haben immer mehr Jugendliche, die das auch merken, die dann auch Apps deinstallieren. Aber es ist trotzdem schon auch so eine dritte Hand geworden, ne, dass sie auch sagen, ohne mein Handy geht gar nichts mehr.
Mhm.
Und das auch bei uns, auch bei mir selber, ich das auch beobachte. Und wir das ernst nehmen müssen, absolut. Und ich das eben dann wieder mit Bildern verpacke und dann in diesem ADHS-Kinderkurs, den ich anbiete, ich das, da habe ich so eine Landschaft dann entwickelt, so eine Stadt, wo wir mit dem Hubschrauber dann drüber fliegen und uns diese Stadt mal anschauen, was da so passiert. Und diese Stadt habe ich Abenteuerhausen genannt, den Abenteurern entsprechend sozusagen. Da fahren auch ganz viele Rennautos rum. Und diese Rennautos, die haben halt nicht so gute Bremsen. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ne? Also was ist denn genau diese biologische Besonderheit beim ADHS?
Mhm.
Aber eben jetzt auf das Thema Social Media und Gaming ist es eben dann ein Halunkenzirkus, der dann dort in Abenteuerhausen sich einnistet und der dann dafür sorgt, dass da alle kostenlos in diesen Halunkenzirkus gehen dürfen und da halt kostenlos die Süßigkeiten verteilt werden und dann nach und nach den Kindern das Geld und die Zeit aus den Taschen gezogen wird. Da ist dann auch dieser Zeiträuber und der Gelddieb dann mit am Start, ne, der Bankräuber. Und die schauen wir uns dann mal an, um wirklich in diesen Abenteurern, und da spreche ich jetzt alle Kinder an, diesen kleinen Revoluzer zu wecken. Dieses so, ja, da ist jetzt was draußen und es ist ja auch spannend und in Zirkus mal zu gehen, ist ja auch wirklich eine coole Sache. Machen wir ja alle. Aber wenn ich das jetzt den ganzen Tag mache, den ganzen Nachmittag, vor der Schule, nachts, dann bekomme ich oder die Stadt oder alles gemeinsam, wir bekommen dann ein Riesenproblem.
Mhm.
Und das ist eben, als die Casinos kamen, als die Autos fahrbar und bezahlbar wurden, ja, da gab es noch keine großen Kontrollen, da ist einfach jeder wild rumgefahren. Ich stelle mir manchmal so ein bisschen vor, wenn wir jetzt in einer Zeit leben würden, wo es das Autofahren jetzt neu erfunden worden würde und wir hätten jetzt Social Media und sagen, ach nee, Führerschein, nee, das brauche ich nicht, weil ich krieg mein Wissen übers Fahren einfach mal so kostenlos, häppchenweise serviert auf Social Media, die dann wieder ganz kluge Tricks nutzen mit Videos, die wieder interessanter sind, die wieder nicht so interessant sind, kurz, lang, die uns auch mal frustrieren können. Das ist die Fraktionierung, die nutzen Hypnosetechniken, ist ultra spannend, also wie die unsere Aufmerksamkeit catchen und halten, nutzen mehrere Systeme im Gehirn, ja, also das Stresssystem, das Jagdsystem, da könnte man uns jetzt noch 3 Stunden drüber unterhalten, aber die Zusammenfassung ist, wir sind dafür einfach nicht ausgelegt, dass es das jetzt gibt.
Mhm.
Das ist was Neues.
Ja.
Und natürlich kriegen wir es auch nicht mehr weg, aber wir müssen es total einstrukturieren, wir müssen es wirklich ganz klar auch begrenzen. Das ist unsere Pflicht als Aufsichtspersonen, Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, weil wir sonst wirklich in langfristige, massive Probleme reinrennen.
Ja, aber ich finde es super cool, dass du so einen Weg gefunden hast, das auch wirklich kindgerecht zu erklären. Also ich sehe schon, ich werde auf jeden Fall mit meinem Kind auch mal den Kinderkurs machen, damit wirklich mal diese Mechanismen, die dahinter stehen, verstanden werden.
Mhm.
Das ist ja auch was ich wirklich total super finde, wenn ich dir zuhöre, dass du das schaffst, das wirklich so in Bilder zu formen, dass es auch Laien verstehen. Also du hast ja zum Beispiel auch in Bezug auf ADHS vom Verkehrsleitsystem im Kopf gesprochen. Das finde ich total spannend. Und kannst du das für unsere HörerInnen auch mal etwas genauer erklären und auch, wie es hilft, dass wir diese Besonderheit verstehen?
Ja, super spannendes Thema. Und das hat auch meine ganze Sicht der Arbeit in der Psychiatrie, aber auch meine Rolle als Vater komplett über den Haufen geworfen, dass ich angefangen habe, mich mit meinem Aufmerksamkeitssystem zu befassen. Ja, also das, wenn ich meine Aufmerksamkeit jetzt nur noch einer Sache widme, dann ist das für mich lebensentscheidend. Also meine Aufmerksamkeit ist die Währung meines Lebens. Ja, und ich bin da kein Stück besser. Ich arbeite da jeden Tag dran. Und meine Kinder beaufsichtigen mich da genauso. Also ich bin da jetzt ja nicht der Guru, der da jetzt irgendwas runterpredigt. Aber eben dann eben mit Bildern zu arbeiten und im Elternkurs, also klar, dieses Abenteuerhausen, da gibt es dann, also bei den Kindern müssen wir wirklich sehr bildhaft bleiben, da bei diesem Ort. Abenteuerhausen, da gibt es dann eben eine Polizeiwache und da gibt es dann eine Verkehrspolizei. Und das ist dann dieses Dopamin, das ist unser Jagdsystem im Kopf, so nenne ich das, das eben dazu da ist, uns wach zu machen, uns Dingen hinterher zu rennen und das unbedingt jetzt haben zu wollen. Das ist kein Glückshormon, das wird manchmal falsch verstanden, sondern es ist wirklich so ein aktivierendes Hormon, was uns hilft, wirklich Dingen hinterher zu jagen. Also der Cousin vom Adrenalin, von dem Stresshormon. Und diese Rennautos, die haben wir ja alle und auch diese Polizeiwache, diese Polizeiautos, die dann eben gerade bei den Abenteurern in Abenteuerhausen auch wirklich Rennautos sind. Und diese Rennautos, die flitzen dann die ganze Zeit durch die Gegend, müssen aufpassen. ADHS ist kein Defizit, ist keine Aufmerksamkeitsdefizit, es ist eine Aufmerksamkeitslenkungsproblematik. Mhm. Also jeder, der mal ein Kind gesehen hat, was jetzt gerade am Gamen ist, es ist ja maximal fokussiert und maximal seine Aufmerksamkeit diesem Game schenken. Ja, sogar so, dass es dann nachher dann einfach nicht mehr rauskommt. Und da müssen wir dann gleich nochmal über das Dopaminwellenbad reden. Was für mich so ein Erwachsenenbild ist, da kriegen wir die Kinder aber nicht mit ins Boot. Aber eben bei dieser Polizeiwache, bei diesem Abenteuerhausen, ist es halt diese Rennautopolizei. Und diese Rennautopolizei, diese Verkehrspolizei, die müssen wir unterstützen. Und die können wir unterstützen, indem wir nachts die Stadtreinigung gut arbeiten lassen. Ja, das erkläre ich dann den Kindern eben auch, dass dann auch die Straßen repariert werden. Ich meine, jeder, der nachts nicht gut geschlafen hat, der weiß, dass am nächsten Tag unser Gehirn einfach nicht gut funktioniert und nicht gut arbeitet. Und so ist es bei Abenteuerhausen eben auch. Und da haben wir eben diese ganzen Basics, ja, die Oma uns schon gepredigt hat, die wir aber wirklich ernst nehmen müssen. Und gerade in einer Zeit, wo Social Media eben auch so attraktiv ist und ich meine alle digitalen Medien, um dann zu sagen, aber beim ADHS macht diese Verkehrspolizei macht dieses Dopamin schneller Feierabend. Und dann entsteht ein Gedankenchaos. Und dieses Warum macht sie schneller Feierabend, das erkläre ich dann eben Eltern mit diesem Dopamin-Wellenbad. Aber bei den Kindern bleibend nochmal, ist es ja auch dann so eine Frage immer wieder mal, ist jetzt eine Medikation sinnvoll, ja oder nein? Und da müssen wir einfach sowas von vorsichtig sein, dass wir es nicht wieder übertreiben. Und ich meine, auf Social Media, es gibt dann die einen, die sagen, es das ist das Wahre, es gibt nur die Medikation, dann gibt es die anderen, die es verteufeln. Dann denke ich mal, ein Hammer und ein Werkzeug würde doch auch nie irgendjemand verteufeln, wenn man damit eine Scheibe einschlagen kann. Aber es ist jetzt auch nicht das Allheilmittel. Das heißt, wir können mit Medikamenten sehr gut unterstützen, wenn es ein wirklich intrinsisches, ein echtes ADHS ist. Mhm. Und dann müssen wir eine gute Diagnostik machen, wir müssen eine gute Dosis geben. Da erkläre ich auch im Elternkurs ausführlichst drüber auf. Aber Kindern müssen wir dann einfach klar machen, dass Medikamente nichts Schlimmes sind. Und da ist dann eben schön zu sagen, okay, und für deine Polizeiautos ist es so, dass wir diese Garage, wo die Polizeiautos dann wieder zurückgehen in ihre Polizeiwache, dass wir die mal zumachen. Und das macht dann eben zum Beispiel Ritalin und Co. Und die machen wir jetzt mal zu für 4 Stunden, für 6 Stunden. Ja, dann gibt es auch Möglichkeiten mit 8 und 12 Stunden. Es wird wieder zu detailliert jetzt. Aber zu sagen, okay, dann müssen diese Verkehrspolizisten also länger auf der Straße sein. Das ist ja interessant, dass sie dann auch länger arbeiten. Das heißt, Ritalin ist keine Droge an sich, sondern Ritalin sorgt dafür, dass das körpereigene Dopamin länger im Gehirn wirken kann und länger da ist. Und das ist halt spannend, wenn man Kindern eben diese Bilder gibt, dann können die halt mit den Eltern dann auch diese Bildersprache sprechen. Also ich rede dann über Abenteuerhausen und nicht über mich, was mit meinem Kopf wieder los ist und ich wieder hier verrückt rumspinne, sondern ich kann dann das wirklich als Bild auch die Stadt dann nehmen und sagen, oh, braucht denn die Verkehrspolizei jetzt dieses, braucht die Verkehrspolizei jetzt jenes? Das ist ja bei ganz vielen Alltagsthemen dann so zentral, dass wir da auch die Verkehrspolizei mit ins Boot holen. Und wenn ihr wollt, kann ich euch gern noch was über das Dopaminwellenbad erzählen.
Ja, unbedingt. Ja, ja, selbstverständlich. Machen.
Ja, weil das ist halt wirklich dieses Verkehrsleitsystem im Kopf und diese Aufmerksamkeitsökonomie, die wir alle verlernt haben oder erst gar nicht gelernt haben. Da sind wir ja wieder bei diesem Beispiel. Okay, es gibt einfach keine Fahrschule für uns selbst, wie wir ein glückliches, zufriedenes Leben führen können. Und auch für Kinder mit ADHS. Und dafür ist halt dann eben, habe ich jetzt zum Beispiel diesen Elternkurs geschaffen, um dann wirklich auch ein Bogen zu spannen. Und in diesem Elternkurs ist halt zentral mitentscheidend dieses Dopamin-Wellenbad. Das habe ich vom Andrew Huberman, das ist das Huberman Lab, wer da tiefer einsteigen möchte, der da in seinem Podcast ganz viel drüber erzählt, über das Dopaminsystem und dieses Dopaminwellenbad. Und wenn wir uns jetzt mal in so eine Nervenzellverbindung reinsetzen würden, also zwei Synapsen, die miteinander quatschen und unsere Gedanken funktionieren ja halt so, dann kann man sich diesen Raum zwischen diesen beiden Nervenzellen mal wirklich als so ein Wellenbad vorstellen. Und wenn die eine Nervenzelle jetzt das Dopamin ausspuckt in diesen synaptischen Spalt, dann entsteht eine Welle. Ja, das ist wie wenn ich jetzt mit einem Eimer da Wasser oder mit so einem Strahl, so einem Schwall Wasser da in dieses Wellenbad reinschütte. Auf einmal ist ganz viel Dopamin da, geht zur anderen Nervenzelle und aktiviert. Sie haben ja drüber gesprochen, das ist jetzt Jagdsystem, was da aktiviert ist. Und dieses Dopamin-Wellenbad ist jetzt eben unterschiedlich bei Kindern mit ADHS, die wirklich ein genetisches ADHS haben, also ein biologisch hauptsächlich bedingtes ADHS. Die haben jetzt einen überaktiven Dopamintransporter, den sogenannten DAT. Und dieser DAT ist jetzt in unserem Wellenbad-Beispiel die Pumpe. Mhm. Und diese Pumpe ist jetzt überaktiv. Das heißt, dass dieses Wellenbad ständig das Wasser zu schnell wieder abpumpt. Mhm. Also das Dopamin wird aktiviert, dadurch, dass es in die Synapse reingespuckt wird und wird wieder viel zu schnell wieder deaktiviert, indem es wieder zurückgepumpt wird. Also dieser Staubsauger oder diese Pumpe, dieser DAT, dieser Dopamintransporter, ist überaktiv. Und das sorgt jetzt dafür, dass die Kinder insgesamt einen niedrigeren Wasserspiegel haben. Und der Wasserspiegel ist jetzt wichtig für unsere Grundzufriedenheit. Also wenn wir jetzt in einem Pool sitzen und das Wasser ist gerade so 10 Zentimeter über dem Boden, das ist überhaupt nicht lustig, das ist überhaupt nicht cool. Ja. Und es fühlt sich an, also ein Dopaminmangel fühlt sich für ein Kind oder für einen Menschen mit ADHS an wie körperliche Schmerzen. Das ist ein total unschönes, ungutes Gefühl. Und dadurch, dass sie dann eben das Dopamin eben wasserfallartig, so nenne ich das, in diesen Pool wieder reinschütten, produzieren sie ein besseres Gefühl. Aber diese großen Wellen, also diese Sensations, diese Attraktionen, die wir damit produzieren, das erklärt auch zum Beispiel diesen Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen, also von Menschen mit ADHS, dass sie eben diesen Bewegungsdrang haben und sich ständig damit selber wieder aktivieren und damit das Dopamin in diesem Wellenbad erhöhen. Also das, was reinfließt, weil sie die Pumpe ja schlecht beeinflussen können. Also sie erhöhen damit den Wasserspiegel, in dem mehr Dopamin reinfließt, nerven damit ihre ganze Umgebung und gehen sich selber damit auf den Keks. Und sind dann eben angespannt und unter Strom die ganze Zeit. Und dass die aber dann eben von einer Welle in die nächste rennen, also das sogenannte Sensation Seeking, das ist dann eben ein Problem, was uns dann auch am Ende dazu führt, dass sie eine verkürzte Lebenserwartung haben, weil sie halt auch eine erhöhte Impulsivität haben, Unfallrisiko und, riskante Lebensführung, erhöhter Drogenkonsum und. Ja, wollen wir überhaupt die Kinder mit behelligen? Aber für uns als Erwachsene ist es einfach hochrelevant, was da in diesem Dopamin-Wellenbad so los ist. Und jetzt zum Beispiel dieser Vergleich mit dem Wohlstands-ADHS. Da ist es ja so, dass da diese Dopaminpumpe überhaupt nicht überaktiv ist. Oder vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wenn dieses Kind oder dieser Jugendliche jetzt ADHS-Anteile hat. Dass wir aber merken, dass durch die Lebensführung, also ein Bungee-Jump nach dem nächsten, ja, von einem Europaparkbesuch zum nächsten, also Action, 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 diese Kinder eine Welle nach der anderen in ihr Dopamin-Wellenbad reinschütten, dass die dann eben auch ihr Dopamin verbrauchen, aber nicht dadurch, dass die Pumpe es wieder wegpumpt, sondern dass es wegschwimmt. Also so eine Welle, die sorgt ja immer auch dafür, dass das Wasser dann auch über den Pool hinaus schwappt und dann weg ist. Und genauso ist das bei den Nervenzellen. Ja, da reden wir von tonischer und phasischer Dopaminfreisetzung. Das ist eben diese schlückchenweise Dopaminausschüttung und die wasserfallartige Dopaminausschüttung. Und die ist eben sowas von relevant. Das müssten alle Eltern wissen, dass es das gibt, weil wir sämtliche Beispiele, wenn wir von Pädagogik und Erziehung sprechen, dann auch dort wieder zurückführen können und uns jeden Moment, ich inklusive mir, fragen können, ist es jetzt hier schlückchenweise oder ist es jetzt hier wasserfallartig, was hier gerade mit mir oder mit meinen Kindern passiert und was ist denn dann danach? Also dieses Dopamin-Wellenbad hat einen totalen Impact auf unseren Umgang mit dem Verhalten von Kindern und Jugendlichen mit und ohne ADHS.
Ja, absolut. Das ist spannend. Also du sagst, ein Abenteuergehirn braucht Abenteuer, aber eben schlückchenweise. Wie können Eltern denn im Alltag jetzt für diese guten Abenteuer sorgen? Also ohne, dass jetzt ständig Entertainment sie abliefern müssen.
Ja, das ist so eine super Frage, weil dieses Entertainment ist auch so eine Sache, die wir gerade in der Praxis einfach immer mehr erleben. Also entweder die Eltern, die ihre Kinder von iPads betreuen lassen am Nachmittag. Mhm. Ich verurteile hier niemanden. Ne? Es geht aus einer Not heraus, ganz häufig. Und es ist ja auch ganz viel Druck auf dem System, bei den Eltern, bei den Familien. Also jetzt zu sagen, du machst jetzt hier was falsch, du bist ein Rabenelternteil, wenn du dein Kind vor das iPad setzt den ganzen Nachmittag. Das ist nicht hier meine Absicht, sondern zu sagen, such nach einer Alternative. Mhm. Das ist nicht kindgerecht, was du dort machst. Und dass wir eben dann auch merken, dass wir unsere Kinder entweder total entertainen, also mein Kind braucht jetzt 5 Hobbys, damit es wirklich auch die Woche über, damit wir als Familie die Woche überstehen und am besten noch das 6. und abends dann noch den Film gucken. Und da sind wir wieder beim Dopaminwellenbad. Und da habe ich zum Beispiel, hatte ich jetzt neulich wieder so ein Beispiel, wo ich wohne hier am Rande des Schwarzwalds und ich war mit meinen Kindern da an so einem wunderschönen See im Schwarzwald. Und die sind da, das ist so ein Bachlauf und die sind da am Spielen und wir sind da irgendwie am Bauen mit unserem Hund unterwegs und dann kommt da so eine Familie an. Wieder, ich urteile hier über niemanden. Es geht mir hier um das Beispiel. Es geht mir darum, das zu verstehen. Wie kann ich das in den Alltag übertragen? Also nichts gegen diese Familie. Wir haben keine Ahnung, was da im Hintergrund läuft. Mhm. Und dann kommt diese Familie da an. Kinder am Handy, an Süßigkeiten naschen, haben da irgendwelche Rennboote dabei, die ja aus Fernost da sehr günstig eingekauft wurden, fahren die ganze Zeit mit ihren Rennbooten durch diesen See, merken dann irgendwas langweilig, da nur im Kreis rumzufahren, fahren dann am Ufer entlang, stören die ganzen Leute, fahren gegen die Steine, die Mutter sitzt hinten auf einer Bank und schreit die Kinder da aus 20 Metern remote an, sollen jetzt endlich mal das Boot da von den Steinen wegmachen und die fahren halt so lange, bis diese Boote kaputt sind. So, und dann werden die Boote da wieder zurück zur Mama geknallt und dann wird genascht und gesnackt und das Handy rausgeholt, nochmal 3 Fotos von dem schönen, wunderschönen Bergsee gemacht und dann wieder weitergezogen. Und sowohl diese Familie als auch wir waren alle am Wochenende an einem Bergsee im Schwarzwald und haben aber komplett unterschiedlich unser Aufmerksamkeitssystem benutzt.
Ah, okay.
Und haben komplett, also es sind ja Welten. Und bedeutet, wir haben schlückchenweise das Dopamin in unser Wellenbad reingespuckt. Wir haben schlückchenweise da irgendwelche Challenges gemacht und geguckt, wie wir da die Staudämme zukriegen und wie wir Steinchen schmeißen und wie wir den Hund beschäftigen. Dann auch mal ein Feuerchen gemacht, Holz gesammelt und. Mhm. Und das bedeutet, wir haben schlückchenweise mit kleinen Mini-Belohnungen vielleicht auch mal, mit Mini-Frustaktionen mal dieses Wellenbad höher und niedriger, kleinere Wellen, ein bisschen größere Wellen, aber insgesamt nichts jetzt, was da so total die Action war. Meine Kinder haben auch diesen Booten zugeschaut und haben sich auch sofort so ein Boot gewünscht. Ja, die hätten jetzt auch gerne sowas gehabt, mhm. ja, wo sie gesehen haben, dass nach 10 Minuten die kaputt waren. Gut, dann eben was Teureres. Aber so, klar, der Wunsch ist da, bei uns genauso. Aber das ist diese schlückchenweise Dopaminausschüttung. Und dann eben diese Familie, die da kommt und schon an den Handys unterwegs ist, sich da wasserfallartig das Dopamin aus dem Hirn rausknallt. Und dann auch dieser Zuckerkonsum, dieses ständige Snacken und dieses Rummotzen und andere Leute provozieren, ist dann eben auch sind auch Wellen in diesem Wellenbad. Also lieber negative Aufmerksamkeit als gar keine Aufmerksamkeit. Und ob diese Kinder jetzt ein ADHS hatten oder nicht, keine Ahnung. Aber es führt bei allen Kindern dazu, dass sie irgendwann einfach nicht mehr gut können. Also diese Gehirne sind dann irgendwann ausgequetscht wie eine Zitrone. Und wenn die dann nach Hause kommen und sich nicht ständig Dauer berieseln, ich meine, das muss ja ein extrem ungutes Gefühl sein. Ja, also dieses ein Entertaining jagt das nächste. Frage ich schon auch immer wieder mal Eltern in meiner Praxis, was seid ihr eigentlich? Seid ihr Entertainer von euren Kindern oder seid ihr Reisebegleiter? Und das ist eben wichtig in diesem Elternkurs, gleich zu Beginn, auch insbesondere, wenn es dann um die Diagnostik geht und. Was ist meine Haltung, wenn ich dieses Kind den Tag über begleite? Und natürlich bin ich nicht perfekt und natürlich habe ich auch Momente, wo es nicht so gut geht und wo ich jetzt nicht so tiefenentspannt bin und mit meinen Kindern dort Dinge baue und wo ich mal am Handy erwischt werde, wo ich mich selber erwische und. Also ich bin null perfekt. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt immer mit den Kindern in den Wald ziehen soll und in die Höhle ziehen soll. Man kann ja genauso Abenteuer in der Stadt erleben, die eben kleine sind, die eben Erlebnisse sind, die man eben gemeinsam erlebt hat. Also ich habe ja auch Freunde, die dann die Welt umflogen sind und die sagen, aber eigentlich irgendwie schade, dass ich es alleine gemacht habe, weil so geteilt ist schon auch cool, wenn man was zusammen macht und wenn man was zusammen erlebt. Ja, und auch allein so ein Bibliotheksbesuch und dann so spannende Bücher sich rauszusuchen und dann eben mit so kleinen Dingen sich den Tag schmackhaft machen und den Tag schön machen und nicht immer nur alles muss immer rosig und rosarot sein. So ist unser Gehirn, dafür ist unser Gehirn nicht gestrickt. Mhm. Und so ist ja auch nicht das Leben. Ich meine, da machen wir uns was vor und dann sind wir hier auf Social Media irgendwelche Influencer, die so tun, als wäre alles perfekt in ihrem Leben.
Ja. Ja,
und da glaube ich nicht dran. Und dann eben zu sagen, was sind denn coole Abenteurer? was sind coole Abenteuer, wie kann ich mein Kind gut unterstützen, ist eben das schlückchenweise. Also dafür ist unser Dopaminsystem gebaut. Ich meine, die Landwirte, die Jäger und Sammler, die haben 14, 16, 18 Stunden Tage und sind damit den ganzen Tag auf Achse und es passt. Ja, die liegen nicht abends dann komplett deprimiert und haben irgendwelche wilden Gedanken, ja, weil ihr Gehirn kompletten Muskelkater hat. Ja, das Gehirn als Denkmuskel ist dann einfach komplett erschöpft, wenn man nur eine Sensation die nächste jagt. Und eben da hinzugucken, was sind coole Abenteuer für mein Kind? Wie kommt es denn da jetzt auch wieder raus? Und wie wirkt es danach? Hat es mir jetzt gut getan? War das jetzt ein richtiger Kinofilm? Und da geht es ja nicht darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Wie gehen wir ins Kino? In welchen Film gehen wir? Wie lang merken wir, das ist überfordernd und gehen einfach mal raus zwischendrin? Also da so ein Fingerspitzengefühl zu entwickeln für sich selber, für die eigenen Kinder, dass man zum guten Aufmerksamkeitsökonom, dass man zu einem guten Banker wird für seine eigene und für die Aufmerksamkeit seiner Kinder. Das ist so mit ein ganz wichtiges Ziel, wenn man dieses Dopaminwellenbad mit im Hinterkopf hat.
Mhm. Spannend. Und wenn wir über ADHS sprechen, dann müssen wir ja auch einen Blick auf die Themen Ernährung oder Nahrungsergänzung, Smart Drugs und so weiter. Da herrscht ja viel Unsicherheit und da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Trends, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Also ich glaube, mittlerweile hat fast jeder etwas dazu zu sagen. Was rätst du denn den Eltern?
Also ich habe da ein ganzes Handout dazu gemacht, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche auch Evidenzklasse haben. Und insgesamt ist das wissenschaftlich gesprochen ein schwieriges Thema, weil da überhaupt keine große Lobby dahinter ist, die jetzt da wirklich auch Studien mit unterstützt. Und es gibt aber Studien zu manchen Nahrungsergänzungsmitteln, zu anderen ist es wirklich sehr dünn. Und dann zu sagen, ja, das ist aber gut, das hilft, aber ist manchmal schwierig.
Also ich glaube, wo man sich relativ einig ist, ist Omega-3,
ja,
oder? Da stolpere ich immer wieder drüber.
Auf jeden Fall.
Da scheint es zumindest eine einhellige Meinung zu geben.
Ja, und das habe ich auch so YouTube-Videos dazu gemacht, die ich jetzt meinen Jugendlichen da in der Praxis immer zeige, wo ich sage, okay, es geht dir um die Entspannung, guck dir mal mein YouTube-Video an zum Thema Entspannung. Weil da geht es zum Beispiel um dieses Omega-3. Und das ist halt, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Omega-3 ist wirklich hocheffektiv, insbesondere wenn man einen schlechten Fettstoffwechsel hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind habe und ich messe das Omega-3, und dann misst man nicht nur das Omega-3, das ist ja eine Fettsäure, und diese Fettsäure, die sorgt dafür, die ist jetzt zum Beispiel bei so Meeresfischen in den Membranen drin, und die sorgt dafür, dass bei denen die Membranen, also die Hüllen von den Zellen, von den Nervenzellen zum Beispiel, dass diese Hüllen geschmeidig bleiben, dass sie nicht erfrieren. Und das ist auch für uns gut. Also wir wollen geschmeidige Nervenzellen haben und deswegen ist Omega-3 auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt ist aber so, wenn ich jetzt ein Kind habe und das bestimme im Blut, dann guckt man nach dem Omega-3, Omega-6-Quotienten. Und das Omega-6 ist aber eben auch eine Entzündungsvorstufe. Und Entzündungsvorstufen wollen wir nicht so haben. Und Omega-6, wenn dann in der Werbung irgendwo steht, reich an Omega-3 und Omega-6, da schlage ich mir immer so fest an den Kopf, dass ich danach Kopfweh habe. Das ist echt ein bisschen hohl. Aber Omega-6 ist jetzt per se nicht böse oder so. Ja, aber es ist einfach, Omega-3 ist auf jeden Fall relevant. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was einen Quotient hat, also ein Verhältnis vom Omega-3 zu Omega-6 von 1 zu 41, war jetzt mein Rekord. Vor 2-3 Wochen habe ich das gehabt. Hab ich ein Kind gehabt. Das ist extrem schlecht. Das wird empfohlen, ein Quotient von 1 zu 3 oder 1 zu 6. Das sehe ich aber auch selten. Ich sehe eher so Quotienten im Bereich 1 zu 9, 1 zu 10. Das wäre mir wieder zu speziell. Tut mir leid, wenn ich abdrifte. Aber es ist für Eltern vielleicht relevant. Es geht ja darum, die Anteile vom Omega-3 zum Omega-6. Das heißt, ich habe jetzt eine Fettsäure. Wenn ich jetzt das Extrembeispiel nehme, habe ich ein Omega-3-Anteil in meinen Nervenzellen im Vergleich zu 40 Omega-6-Anteilen. Und Omega-6 ist ja nur so eine Entzündungsvorstufe. Ganz vereinfacht. Wir zeichnen jetzt mit einem ganz dicken Pinsel. Mhm. Und das jetzt zu vergleichen, dieses Kind braucht dringend Omega-3. Dringend. Das ist quasi ein Medikament für dieses Kind.
Lust auf eine kleine Pause? Im Alltag mit Kindern, Terminen und dem ganzen Chaos sollten wir uns unbedingt regelmäßig etwas Gutes gönnen.
Wie wäre es denn mit einem Kakao und Kollagen von Ancient & Brave? Das ist der perfekte Kakaogenussmoment und ganz nebenbei auch noch gut fürs Wohlbefinden.
Genau, denn das Pulver enthält geschmacks- und geruchloses Kollagen von grasgefütterten Rindern aus der EU. Und es löst sich super auf.
Außerdem ist es klinisch getestet und ganz einfach in den Alltag einzubauen, egal ob morgens, abends oder zwischendurch.
Übrigens, Ancient and Brave ist stolzes Mitglied von 1% for the Planet. Das heißt, dass 1% aller Verkäufe direkt an Umweltprojekte gehen.
Und bei Ancient und Brave sind es sogar 2%, weil sie überzeugt davon sind, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich super.
Ja, das klingt wirklich gut. Leckeren cremigen Kakao genießen, wohlfühlen und gleichzeitig nachhaltig etwas Gutes tun. Quasi Win-Win-Win.
Für mehr Infos schau vorbei auf ancientandbrave.de/planet und sichere dir 20% mit dem Code Wunschkind.
Ein Kind, das jetzt ein Omega 3, 1 zu 3 Quotienten hat, 1 zu 6, ist bei mir selber auch bestimmt. Ich habe 1 zu 9, glaube ich, war es bei mir. Da ist es weniger relevant. Und jetzt ist aber das Problem beim Omega 3, dass ich ein Präparat habe, was deutlich zu niedrig dosiert ist. Damit ein Unternehmen das einfach als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen kann, braucht es, dürfen die keine Heilsversprechen machen und so weiter, aber die Dosis muss einfach viel, viel niedriger sein. Und dann muss man jetzt, also das Präparat, was ich jetzt gerade nehme, da müsste ich jetzt 4 bis 5 bis 6 Kapseln am Tag nehmen, um diesen Anteil am Omega-3, das sogenannte EPA, das ist das, was hauptsächlich im Gehirn jetzt, wir reden jetzt nicht vom Herzen, sondern vom Gehirn, was dort hauptsächlich wirkt, um diesen Anteil so hoch zu kriegen, dass es auch wirklich relevant ist. Und dann habe ich Eltern vor mir sitzen, die sagen, ja, ich mache das ja schon seit einem halben Jahr. Ja, wie viel Kapseln? Ja, eine. Dann sage ich, ja, das ist so, wie wenn sie jetzt bei ihrem Auto hingehen und sagen, ah, ich erhöhe jetzt mal den Druck, den Reifendruck auf 1,1 Bar und irgendwie sind die Reifen immer noch platt. Da packe ich mir an den Kopf, weil sie wissen es ja nicht anders. Sie sind ja in dem Moment unaufgeklärt und sage ihnen, ja, aber sie müssen dann, wenn sie wirklich einen Effekt spüren wollen, bestimmen wir es. Bei kleinen Kindern, man muss halt wirklich in die Vene pieksen. Das heißt, bei kleinen Kindern bin ich da eher vorsichtig, dann probiert man es halt einfach aus. Aber man muss es wirklich hochdosiert ausprobieren. Und dann hilft da auch so ein Social-Media-Spot von 60 Sekunden nicht, um diese Komplexität den Eltern zu erklären. Wenn ich es aber einmal verstanden habe, dann werde ich mein eigener Omega-3-Experte. Und dann kann ich sagen, jetzt ich persönlich habe jetzt mir das mal bestimmt und jetzt sage ich, oh, jetzt merke ich, jetzt kommt die Winterzeit, der Winterblues, jetzt nehme ich es einfach wieder, das Omega-3. Muss mir aber klar sein, dass ich ein gutes Präparat brauche, weil Fischöl ist halt nicht gleich Fischöl. Da geht es ja auch dann um Quecksilberbelastungen und. Also da auch zu gucken, wo sind meine Quellen, wo hole ich mir das her? Und es wird dann auch relativ teuer, wenn ich das ordentlich substituiere und wenn ich das auch ordentlich einer ordentlichen Dosierung einnehme. Und dann so ein Kind dann da 3 bis 4 so komische Gelkapseln schlucken zu lassen jeden Morgen, muss man einfach gut überlegen. Gell? Und dann ist wieder diese große Gesamtfrage, jetzt haben wir ja extrem reingezoomt und uns auf das Omega-3 eingeschossen. Aber es ist ja noch so eine ganz Vogelperspektivfrage, wo bewegen wir uns denn, wenn wir jetzt über diese Nahrungsergänzungsmittel reden? Und da habe ich Familien vor mir sitzen, dann muss ich leider auch immer wieder mal so Beispiele nehmen, die einfach ein bisschen wachrütteln, dass ich sage, wenn Sie jetzt zu mir kommen als Häusleplaner und sagen, Sie brauchen jetzt neue Jalousien für Ihr Haus, dann komme ich zu Ihnen und schaue mir das Haus an und sage, ja, aber wissen Sie, wenn es reinregnet da oben und das Dach undicht ist und wir das Fundament jetzt gerade kurz vorm Wegschwimmen ist, vielleicht sollten wir uns erstmal damit beschäftigen, weil das ist wirklich entscheidend für Ihr Haus, damit es auch noch lange steht. Und ähnlich ist es mit Nahrungsergänzungsmitteln. Wir verzetteln uns da in Grundsatzdiskussionen, sorgen aber gar nicht dafür, dass die Basics stimmen, dass wir uns gut ernähren, dass wir auf unseren artgerechten Alltag achten, dass wir gut schlafen. Das klingt alles so Oma-mäßig, aber es ist so extrem relevant, weil wenn wir nicht gut schlafen, dann können wir uns tagsüber noch sonstige Nahrungsergänzungsmittel reinwerfen.
Hilft nichts.
Wir können unseren Schlaf ja aber dann auch unterstützen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Aber wir müssen trotzdem auch das Gesamte im Blick behalten und uns jetzt nicht verzetteln, dass wir jetzt denken, das ist jetzt das Wundermittel, was Social Media jetzt hier prophezeit. Also ich meine, es gab mal so eine antidepressive Handcreme von einer Influencerin.
Bitte was?
Ja, genau. Da sagt man, ja gut, dann ist das jetzt meine antidepressive Handcreme. Ja gut. Aha. Aber die Grundprobleme, die Grundthemen, die jetzt gerade anstehen, lösen wir damit nicht. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Gesellschaft, die immer mehr industrialisierter wird, dass wir immer mehr aufpassen, dass unsere Nahrungsmittel mehr so zu Industrieprodukten werden. Und dann gute Jalousien am Haus zu haben, ja, damit es nicht so blendet, kann echt einen Unterschied machen. Also da sind wir dann beim Thema Safran zum Beispiel. Das kann man ausprobieren. Man kann es wirklich seinem Kind geben oder auch selber ausprobieren. Da muss man allerdings wissen, dass, und wir reden jetzt nicht vom Safran aus der Küche, den man sich einfach so irgendwie ins Essen mischt, sondern es ist wirklich dann, da muss man wirklich gucken, sind da auch die Bestandteile drin, die es braucht, damit es auch wirkt. Und das Safran hat einen ähnlichen Effekt wie das Ritalin. Es ist nur so, dass es über eine längere Zeit gegeben werden muss, 4 bis 6 Wochen. Und dann ist es auch wieder so, dass da auf der Packung draufsteht, einfach die Firma davor schützt, dass sie Ärger bekommt, aber es dann oft zu wenig ist, was die Kinder dann auch wirklich kriegen und die Erwachsenen dann zu sich nehmen. Dann habe ich es immer wieder, dass sie sagen, ich habe 30 Milligramm Safran genommen. Ich, ja gut, können Sie machen. Ich musste bis 60 bis 90 hochgehen, dass ich einen Effekt gemerkt habe. Es war ein milder Effekt, aber ich habe einen gespürt dann. Mhm. Aber es braucht Zeit und das geht nicht so von jetzt auf gleich. Und das ist ja mit den ganzen pflanzlichen Schlafmitteln, das ist ja alles ähnlich. Also wir müssen da ehrlich sein, wir müssen da wirklich genau hingucken, um was geht es, worüber reden wir und den Kontext nicht verlieren. Also reden wir jetzt hier über die Jalousien vom Haus oder reden wir jetzt hier über das Dach? Und dann ist natürlich erstmal das Dach dran und dann die Jalousien irgendwann mal vielleicht.
Okay, jetzt als Lehrerin interessiert mich dann jetzt noch ganz besonders, was Kindern hilft, die so ein Abenteuergehirn haben, bei Aufgaben, die sich wie Kaugummi ziehen. Also sowas wie Hausaufgaben oder aufräumen oder warten. Also gibt's da irgendwas, wie man die Kinder unterstützen kann?
Oh, dieser Kaugummi, das ist so ein schönes Bild, ja. Da kommt mir gleich der Kaugummi unter der Tischplatte in der Schule, der gerade frisch dahin geklebt wurde. Ja, weil wir da doch wirklich auch ein bisschen unterscheiden müssen, dass wir Kinder mit und ohne ADHS vielleicht dann doch mal so aus so verschiedenen Perspektiven oder wirklich uns mal so als getrennte Gruppen anschauen. Wir wissen ja, aber wir reden von einem Spektrum. Dass Langeweile für Abenteurer eine Form von Schmerz ist.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und dieser Kaugummi, ja, dieses, eine Zeitspanne erstreckt sich ins Unendliche. Das ist wirklich was Menschen mit ADHS tagtäglich betrifft, die ganze Zeit. Und dass wir da auch wirklich aufpassen müssen, was machen wir da mit der Langeweile? Also ich war auch lange auf diesem Trip so, ja, ich muss jetzt lernen, Langeweile auszuhalten, ich muss jetzt hier rummeditieren. Bis ich gemerkt habe, ja, das ist einfach, das passt überhaupt nicht zu mir, ja. Also es ist wie so ein Hund, so ein Hütehund, der die Schafsherde einfangen will, den jetzt zu so einer Dogge zu machen, zu einer deutschen Dogge und zu sagen, oh, jetzt entspann dich mal, jetzt hol mal tief Luft und jetzt schläfst du mal deine 20 Stunden am Tag. Das funktioniert, aber eben nur begrenzt. Und dann zu gucken, was bin ich denn für ein Typ, ne? Und dann zu sagen, okay, also Kinder mit ADHS, für die ist das Zeitgefühl ein anderes. Es gibt nur jetzt oder irgendwann. Okay, das muss ich als Bezugsperson im Hinterkopf haben. Also nicht aktivierende Aufgaben, wie Hausaufgaben aufräumen, auf irgendwas jetzt zu warten, sind enorm kräftezehrend und anstrengend. Die kosten viel Energie. Mhm. Und Kindern, die dann damit Probleme haben oder wo es dann auch mal, also ich habe Kinder, die 3, 2, 3 Stunden, 4 Stunden am Nachmittag, Abend, am Wochenende noch Stoff aufholen, die dann da Hausaufgaben am Nachmittag machen. Und ihr hattet ja die Stefanie Riesler zu Besuch. Die hat es ja so schön mit dieser Steuererklärung so verglichen. Ne? Also ja, viel nach der Arbeit dann nach Hause kommen und dann noch die Steuererklärung machen zu müssen. So fühlt sich das für ein Kind an. Und die Stefanie Riesler und auch der Fabian Grolim, und die haben ja so tolle Bücher auch geschrieben, dieses Clever Lernen oder auch Lernen mit ADHS und so. Das sind einfach echte Genies, wenn es darum geht, wie kann ich im Alltag damit umgehen? Weil da bin ich ja auch Arzt und jetzt kein Pädagoge und dreht dann manchmal so aus der Vatersicht so gefährliches Halbwissen. Mhm. Also immer so ein bisschen aufgepasst, aber so dann dieses Medizinische im Hinterkopf zu haben. Okay, du hast jetzt da ein Abenteuerhausen in deinem Kopf, so erkläre ich das dann den Kindern, wenn es dann rasselt und rappelt. Und die Eltern hören da sehr aufmerksam meistens mit zu. Dann sage ich denen, du hast Rennautos in deinem Kopf. Und diese Rennautos haben einen extrem starken Motor. Diese Rennautos haben aber manchmal und sehr oft nicht so gute Bremsen. Die fliegen halt dann ganz schnell aus der Kurve. Also die haben dann so Fahrradbremsen. Das habe ich mir vom Dr. Hallowell geklaut, dieses Bild. Aber es ist so genial, ne? Also diese Bremsen, die so überhitzen. Und die wollen jetzt und die wollen jetzt. Und dann sind sie einfach wahnsinnig unter Strom, weil sie was extrem Langweiliges machen müssen. Und das sind dann diese Rennautos in der 30er-Zone, die hinter einer Omi hinterherfahren, die auch noch 20 fährt in der 30er-Zone. Mhm. Und dann aufpassen müssen, dass sie nicht ständig diesem Omchen da hinten drauf fahren. Und da einfach für uns als Bezugspersonen, es ist so entscheidend zu wissen, okay, da müssen wir jetzt empathisch sein. da müssen wir jetzt entspannt sein, da müssen wir jetzt gucken, irgendwie die Nerven zu bewahren, was nicht immer einfach ist. Und da müssen wir aber dabei bleiben. Und da müssen wir das Kind begleiten. Und da gibt es zum Beispiel bei den Hausaufgaben, das ist von Stefanie Rietz, ich glaube, es ist einfach Lernen mit ADHS, diese Gummibärchen-Challenge. Und es ist so genial, weil man dann eben so eine Challenge hat, und dann, das habe ich auch übernommen in meinem Elternkurs, und dann geht man hin, okay, hier sind 10 Gummibärchen, und jedes Mal, wenn du jetzt anfängst, über die Hausaufgaben zu diskutieren, esse ich dir eins weg. Klingt ja immer so, was, Gummibärchen und Süßigkeiten, und ich esse meinem Kind ja noch was weg. Ja. Genau, klingt ja super tragisch.
Bestrafung.
Das klingt super unpädagogisch.
Ja.
Aber es funktioniert, weil wir diese Challenger, diesen Revoluzer in diesem Kind wecken und sagen, nee, pass auf, du kannst mir jetzt 2 Gummibärchen wegessen, aber der Rest ist für mich. Dann nach 10 Minuten. Dass man sie auch mal motzen lässt, aber dass man dann einen Timer stellt. Timer ist entscheidend für Kinder, die kein Zeitgefühl haben. Sich mit Dingen aufreiben, hol jetzt deinen Rucksack, du holst jetzt deinen Schulranzen, wenn du den jetzt nicht sofort, mein Gott, dann hol ich jetzt diesen Schulranzen und ich helfe dir dabei, du schaffst es gerade nicht, dein Rennauto ist gerade sowas von blockiert in dieser 30er-Zone, so runterfahren, entspannen, irgendwie wie es halt so geht, und dann können wir diese Hausaufgaben rumkriegen. Und für mich ist dieses Parkinson'sche Gesetz, klingt total abgehoben, ist aber das Prinzip, eine Aufgabe braucht so lange, wie ich ihr Zeit gebe. Ist natürlich begrenzt, ist klar, aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein ganzes Wochenende Steuererklärung, dann ziehe ich das ein ganzes Wochenende lang. Wenn ich jetzt sage, ich mache das jetzt heute Nachmittag 3 Stunden, 4 Stunden und dann versuche ich fertig zu sein, bis ich zum Sport gehen kann, habe ich eine ganz andere Aktivierung von meinem Gehirn, die ich nutzen kann, um es schnell rumzukriegen, und habe sogar vielleicht ein bisschen dann Erfolgserlebnis dadurch, dass ich das auch durchgezogen habe. Und das bei Hausaufgaben im Hinterkopf zu haben, okay, ich muss jetzt diesen Wasserspiegel in diesem Dopaminwellenbad von meinem Kind irgendwie erhöhen. Gibt es diese Fidget-Toys, da gibt es dann so Möglichkeiten mit Bewegungen, mit irgendwelchen Ablenkspielzeugen. Weiß nicht, ob das so effektiv ist. Ich habe jetzt noch nicht so viele gute Beispiele mitbekommen, aber zum Beispiel Learning with Caroline ist da auf Instagram ein super Kanal, wo die das so schön erklärt und das so schön zeigt, so Beispielaufgaben, was man machen kann. Ja? Wenn der Gummi zwischen den Stuhlbeinen, dass sie dann da ein bisschen die Beine bewegen können und gibt es 1000 Möglichkeiten. Mhm. Aber zu sagen, ich straffe die Zeit, wir machen jetzt die Hausaufgaben immer zu einer gewissen Zeit, also kurzes Spiel, kurzes Hörbuch, Mittagessen, kurzes Hörbuch. Ich gucke, dass ich die Performance-Kurve von meinem Kind im Blick habe. Das war auch ein großes Thema im Elternkurs. Um dann zu sagen, okay, und jetzt sind 10 Minuten Hausaufgaben dran. Und dann zu sagen, ich bin dein Reisebegleiter, ich bin nicht dein Entertainer, aber auch Reisebegleiter, die fordern die Urlauber raus, mal hier den steilen Anstieg hoch. Und die sind sich sicher, dass sie es schaffen. Und die schaffen das dann auch. Und dann hat man eine Viertelstunde, bevor es dann eine Nachmittagsbeschäftigung gibt, das ist dieses Parkinson'sche Gesetz, und diese Viertelstunde jetzt zu nutzen, weil sonst kommen wir ja noch später erst zu deinem Hobby, dann können wir ja noch später erst loslegen. Da geht's nicht um die Erpressung. Da geht's darum, seinem Kind zu zeigen, komm, wenn wir das jetzt schnell hinkriegen, wenn wir das jetzt schnell schaffen, dann sich neben das Kind setzen, vielleicht eine andere Aufgabe machen, für sich irgendwas machen oder kurz Hilfestellung geben. Diese Beziehung ist einfach zentral. Wir dürfen diese Beziehung mit diesen kleinen Abenteurern nicht aufs Spiel setzen. Mit keiner Technik, mit keiner Methode. Das ist dieser Golden Circle der Erziehung, den ich da auch mit den Eltern erkläre, wo es in der Mitte die Beziehung ist. Wir müssen einen guten Draht zu unseren Kindern haben. Das ist unsere, sag ich mal, unsere Lebensversicherung. Wenn wir diesen guten Draht aufgeben, orientieren sich die Kinder innerlich nicht mehr an uns.
Ja.
Und wenn die Kinder sich an uns orientieren und wir eine Beziehung zu ihnen haben, dann kommt die Erziehung. Und die Erziehung ist dann die nächste Schale in diesem Golden Circle, diese nächste Schale in dieser Zwiebel. Und diese Erziehung, die bedeutet dann, dass wir auch mal konditionieren. Denk mal, oh, ich habe aber jetzt hier keinen Hund vor mir sitzen, das ist ja ein Kind und ich bin ja kein Dresseur. Ganz genau, du bist kein Dresseur, bist auch kein Richter, du bist Reisebegleiter. Aber Reisebegleiter dürfen auch mal einen guten Ton anlegen und mal sagen, das ist jetzt aber dran. Und das mute ich dir jetzt zu und das schaffen wir jetzt. Und dann zu sagen, dann kommt die dritte von diesen Schalen, ist dann das war die Beziehung, das war die Erziehung und jetzt kommt das Management. Und das ist halt, dass man dann auch nicht 1000 Sachen da rumliegen hat auf dem Schreibtisch, dass man sich ständig ablenkt und da noch ablenkt und da noch ablenkt. Wir machen uns so das Leben schwer, indem wir so ein schlechtes Management haben mit uns selbst und mit unseren Kindern. Sagen, was jetzt dran ist, das ist jetzt dran. Und dann eben auch so eine Gummibärchen-Challenge und. Aber wenn dann eben die Beziehung stimmt und ich meinem Kind klar gesagt habe, ich es auch erziehen, darf, ja, das darf ich als Eltern, dass ich dann sage, okay, und jetzt kommt eine Challenge und jetzt probieren wir mal die Challenge aus. Dann gibt's ja auch Punktepläne und. Es gibt ja ganz viele Strategien, was man machen kann. Und dieses Management spielt auch eine Rolle. Aber wir dürfen da echt die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Und dann hatten wir jetzt die Hausaufgaben, ne, diese Gummibärchen-Challenge, Parkinson's Gesetz, die Zeit irgendwie knapp machen, wertvoll machen, intensiv machen, Aktivierung. Ja, man kann auch zum Beispiel durch Musik, leise Musik, nicht in der gleichen Sprache, im Hintergrund dann das Stresssystem aktivieren, also Adrenalin. Und dann lernen Kinder teilweise besser in der Küche am Nachmittag zum Beispiel, machen dann lieber dort ihre Hausaufgaben, statt sie komplett Reiz abzuschirmen. Ja, da kann man auch das Dopaminwellenbad ein bisschen mit unterstützen, erhöhen. Mhm. Diesen Wasserspiegel. Ganz viele kleine Tricks. Also wenn man dieses Wellenbad im Hinterkopf hat, da fällt einem so viel auf einmal ein. Und dann kommt das Aufräumen, ja. Und das ist halt auch ein ätzendes Thema. Und wenn man dann als Eltern da zum Supermotivator für sein Kind wird und dann da immer 20.000 Mal das Gleiche sagt, dann kommt man auch so mehr und weniger tagtäglich an seine Grenzen. Aber zu wissen, hey, darum geht's für mich. Ich habe hier einen Abenteurer vor mir sitzen. Und wenn diese Abenteurer, diese Abenteurerin ihre Potenziale ausnutzen wollen, dann ist es wichtig, auch mit Frustration umgehen zu können. Und ich kann auch wieder diesem Kind etwas zumuten. So wie Christopher Columbus diese Reise über den Atlantik zumutbar war. Also wir müssen Frustration aushalten lernen.
Ja.
Und dann zu sagen, wir müssen nur wieder Handy und Smartphones rauszücken und wieder Ablenkung. Nein. Und dennoch müssen wir aufpassen, dass wir die Kinder nicht langweilen. Sagen, so, du musst jetzt diese Langeweile aushalten und du musst jetzt diese weiße Wand anstarren beim Zahnarzt, bis wir dran sind. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann bekommst du heute Abend, also dann fangen wir an zu bestrafen und zu bestrafen. Also da kommen wir in eine Ecke, in der wir nicht sein wollen. Aber wir müssen trotzdem den Kindern zeigen, dass sie Frustration aushalten können. Mhm. Es ist ein mentaler Frustrationsmuskel, den die Kinder trainieren müssen, damit sie später erfolgreich werden in ihrem Leben. Und das ist entscheidend.
Ja, und das Beruhigende ist, es funktioniert ja auch, ne?
Wartet, ich habe eine kurze Zwischenfrage nur zu deinem Musik nicht in der eigenen Sprache. Warum das? Also damit, also ich würde sozusagen dann auf den Text hören, ist es das? Oder?
Ja, genau. Also das kommt auch im Kurs. Da haben wir die Netzwerke noch mit im Boot. Also wir reden jetzt die ganze Zeit von Botenstoffen und vom Dopamin. Das ist ja total einseitig. Wir müssen uns ja auch noch die anschauen, wie die Nerven miteinander verbunden sind, ja, wie die Netzwerke im Gehirn sind. Und da ist eben dieses Aufpassernetzwerk. Das sogenannte Salience Network, das ist so ein Glied in der Wippe. Und dieses Glied in der Wippe entscheidet jetzt, wie gut wir arbeiten können oder wie gut wir tagträumen können. Und beim ADHS ist dieses Glied in der Wippe, dieses Salience Network, nicht so stabil. Das ist nicht so in sich fest. Das heißt, wir kommen in einen Hyperfokus, wenn wir aktiviert sind, dann macht die Wippe hier riesen Zirkus. Oder eben, wenn wir gelangweilt sind, ist diese Wippe am Boden und wir sind gleichzeitig aktiviert am Arbeiten und wir sind gleichzeitig im Tagträumermodus. Mhm. Und Hausaufgaben ist eben sowas. Ne? Da sind wir überhaupt nicht aktiviert und wir tagträumen da rum und denken, was mache ich denn jetzt später? Und ach so, ja, jetzt ist ja die Aufgabe dran. Ah ja, jetzt bin ich wieder im Arbeitsmodus. Und die sind parallel aktiv. Das ist ein Unterschied, den sehen wir, wenn wir einen Hirnscan machen von den Kindern. Ne? Das ist ein biologischer Unterschied.
Ja, okay.
Und dann, wenn die Musik dann deutsch ist und ich diese Musik höre, dann habe ich mich ständig zerteile ich diese Netzwerke und habe ständig quasi Energie, mentale Energie, die abgezogen wird für die eigentliche Aufgabe und die dann ständig die Kinder wieder in Diskussion bringt. Der hat jetzt das gesagt, der hat jetzt jenes gesagt, Stichwort Dopaminwellenbad, ja, wieder Aktivierung und nein, aber ich habe jetzt aber das gehört und deswegen möglichst fremde Sprache, möglichst, es kann auch akustisch einfach Musik sein, die im Hintergrund läuft.
Ja, spannend.
Probieren. Ausprobieren.
Ja,
probieren
spannend, geht über studieren. Spannend. Okay, danke.
Genau.
Ja, seltsamerweise, mein Kind macht am effektivsten die Hausaufgaben, wenn es nebenbei YouTube-Videos auf Deutsch guckt. Also es scheint sich dann auf beides parallel konzentrieren zu können. Also es ist jedenfalls wesentlich effektiver.
Wie alt ist das Kind?
14.
Ah, interessant.
Aber es war schon immer so. Also auch ich habe als Kind immer neben den Hausaufgaben Musik gehört, tatsächlich keine deutschsprachige. Das gab es damals noch nicht. Und das fiel mir auch leichter. Also Musik musste immer mit dabei sein. Aber es ist spannend. Also die Hintergründe davon zu verstehen, erklärt einiges.
Und da ist auch super spannend zu gucken, bei einer ADHS-Diagnostik machen wir auch zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik immer mit, also so eine Intelligenztestung. Um da zu gucken, was ist denn mein Kind für so ein Typ Denker? Also geht's ja nicht. Also für mich geht es in der ADHS-Diagnostik nicht darum zu sagen, ADHS ja oder nein. Das müssen wir am Ende auch mit sagen, weil das ist nun mal unsere Aufgabe als Ärzte und Psychiater. Aber mir geht es darum, das Kind in seinen Denkmustern zu verstehen. Und wenn ich ein sehr schlaues Kind habe, wenn ich jemanden habe, der einen extrem starken mentalen Motor hat, dann kann dieses Kind auch nebenbei, neben YouTube-Videos, seine Hausaufgaben machen. Vielleicht sogar, weil dieser Motor dann vielleicht so eine kleine Nebenspur hat, ja? Also dieser Ferrari, der da mit 30 km/h mit 20 km/h hinter diesem Ohmchen hinterherfährt. Für den ist es vielleicht auch so ganz cool, das dann irgendwo zu kanalisieren, das abzugeben. Wir müssen nur mit kleinen Kindern aufpassen. Da rede ich so gerade so unter 12. Ich finde so, Anfang der Pubertät ist nochmal so eine Phase, wo man sehr gut aufpassen muss, so 10, 12. Und dann aber eben mit 14, 16 wird es oft sehr besser, viel selbstständiger, ja, wo die Kinder dann auch die wildesten Modi haben, in denen sie lernen können und wie sie arbeiten können, was vollkommen gerechtfertigt ist. Man muss einfach die Kinder beobachten und dann insbesondere auch danach beobachten. Wenn man merkt, du hast auf der Couch hier sonst wieder eine Hausaufgaben gemacht und es sah jetzt ziemlich wilde aus und das Kind ist danach tiefenentspannt, ja, so what? Dann mach das. Und wenn man danach merkt, das Kind ist komplett verausgabt, ja, das Gehirn, Stichwort, ausgequetscht wie eine Zitrone, dann da hinzuschauen und zu sagen, okay, vielleicht müssen wir noch was anderes uns überlegen, was dir helfen kann. Da haben wir aber auch wieder die Kinder im Boot. Haben wir dann merkt, oh, guck mal, wie gereizt du wieder bist gerade. Merkst du es auch? Boah, das müssen wir machen morgen, überlegen wir uns nochmal was anderes. Also da am Ball zu bleiben, extrem wichtig.
Lust auf eine kleine Pause? Im Alltag mit Kindern, Terminen und dem ganzen Chaos sollten wir uns unbedingt regelmäßig etwas Gutes gönnen.
Wie wäre es denn mit einem Kakao und Kollagen von Ancient & Brave? Das ist der perfekte Kakaogenussmoment und ganz nebenbei auch noch gut fürs Wohlbefinden.
Genau, denn das Pulver enthält geschmacks- und geruchloses Kollagen von grasgefütterten Rindern aus der EU. Und es löst sich super auf.
Außerdem ist es klinisch getestet und ganz einfach in den Alltag einzubauen, egal ob morgens, abends oder zwischendurch.
Übrigens, Ancient & Brave ist stolzes Mitglied von 1% for the Planet. Das heißt, dass 1% aller Verkäufe direkt an Umweltprojekte gehen.
Und bei Ancient & Brave sind es sogar 2%, weil sie überzeugt davon sind, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Das finde ich super.
Ja, das klingt wirklich gut. Leckeren cremigen Kakao genießen, wohlfühlen und gleichzeitig nachhaltig etwas Gutes tun. Quasi Win-Win-Win.
Für mehr Infos schau vorbei auf ancientandbrave.de/planet und sichere dir 20% mit dem Code Wunschkind.
Ja, und das andere war ja noch das Thema Warten. Also Warten lernen. Ja, den Kindern Langeweile aufdrängen wollen wir nicht, aber wirklich dann die Wartezeit zu überbrücken, dass sie sich bewegen dürfen, dass sie rumlaufen dürfen. Es sind Kinder. Ja, dass man diesen Schmerz, dieses Gefühl von Leere, wenn sie nichts erleben, ja, wenn kein Reiz kommt, dass man diesen Schmerz ihnen nimmt. Und dass man dann auch Körperkontakt mit den Kindern eingeht. Ja, im Wartezimmer die Kinder mal auf den Schoß nimmt und mit ihnen was anschaut. Ja, dass man für sich die Haltung hat, mit dem Kind die Geduld üben zu wollen und dabei gleichzeitig zu merken, wow, das ist eine enorme Anstrengung. Das ist wie eine isotonische Muskelkontraktion. Das heißt, ich mache eine Kniebeuge und halte mal diese Kniebeuge aus. Wie lange schaffe ich es denn? Boah, jetzt hast du es heute eine Minute geschafft. Morgen schaffen wir vielleicht anderthalb. Und dieses Training, ne, das wirklich ernst zu nehmen, sagen, dieses Warten jetzt, komm, wir machen jetzt hier mal so eine Warte-Challenge. Wir machen jetzt hier eine Warte-Herausforderung. Bei mir, wenn ich am Zug stehe und er kommt nicht, da habe ich fast jedes Mal, ja, 50% meiner Zugfahrten hat der Zug Verspätung. Dann mache ich fast jedes Mal meine Warte-Challenge. Gut, dass mich keiner beobachtet, weil es gibt da Momente, da funktioniert es gut und es gibt Momente, da funktioniert es nicht. Und dann fliegt auch mal ein Stinkefinger durch die Luft, wenn es dann die Stunde ist, die man dann auf einmal wieder warten muss. Aber da drin sich zu üben, ist jeden Tag ein kleines bisschen besser machen zu wollen und nicht gleich das Smartphone als Ablenkung. Da sind wir wieder beim Thema Brain Hacks, ne? Einfach jetzt Handy und nur noch rumdillern. Das ist ein bisschen für mich der Vergleich, wie so mit dem E-Bike im Power-Modus im Fitnessstudio rumzustrampeln. Ist total cool. Du bist ja schneller als alle anderen, aber der Trainingseffekt ist halt gleich null. Du trainierst das einfach nicht. Und andersrum, dich immer nur zu quälen und nichts zu tun, natürlich darfst du dich auch mal ablenken, natürlich darfst du auch das Handy nutzen, natürlich darfst du Hörbücher hören und. Aber übertreib es nicht und schau, was dir gut tut. Das ist einfach entscheidend.
Ja, da sind wir auch wieder bei der Vorbildfunktion. Das täte uns Erwachsenen auch unbedingt gut, da mit gutem Beispiel voranzugehen. Du hast ja schon gesagt, auch der Ton spielt eine große Rolle bei der Erziehung, bei der Beziehung und so weiter. In Bezug auf ADHS, welche Sprache, Bilder und Sätze unterstützen denn Kinder? Und gibt es vielleicht auch welche, die es eher schwerer machen?
Also entscheidend ist, dass wir eine wohlwollende Sprache mit den Kindern sprechen, dass unsere Haltung dahinter eine wertschätzende ist, dass wir die Kinder versuchen zu verstehen. Also wenn ich jetzt ein Kind, einen Jugendlichen bei mir in der Praxis sitzen habe und es gab irgendwelche Probleme und sie müssen jetzt wieder zum Arzt darüber sprechen, dann hilft es mir einfach nicht, den Richter auszupacken und zu sagen, boah, jetzt hast du aber hier wieder richtig Scheiße gebaut, das bist du für ein kleines anstrengendes Kind. Das hilft, alleine sowas schon zu denken, hinterlässt bei dem Kind durch meine Körpersprache ein extrem blödes Gefühl. Mhm. Also ich muss immer an meiner Haltung als Bezugsperson arbeiten. Und zu sagen, okay, da ist jetzt wirklich die, da sind die Fetzen geflogen, dann sind mir aus die Stühle geflogen, was auch immer. Erzähl mir mal, was war denn da in der Situation? Okay, und dann hat der Lehrer was gesagt? Ah, der hat das gesagt. Und was war dann mit deinem, und du, was hast du denn dann gemacht? Oh, okay, alles klar. Und dann bist du rausgegangen und dann lässt man sich die Situation erklären und versucht erstmal nur zu verstehen, sich erstmal mal in die Fußstapfen dieses Kindes und dieses Jugendlichen zu setzen. Um dann zu sagen, okay, das ist echt blöd gelaufen. Ja. Und dann nicht jetzt abzufallen und zu sagen, oh, du bist schuld, ah, der Lehrer ist schuld und nee, ach, dein Mitschüler ist wiederum schuld. Ist immer jemand anderes schuld. Ja, da kommen wir dann in so ein total unproduktives Feld. Da lernt ja keiner was da draus. Um dann zu sagen, ja, alles klar. Niemand ist schuld, aber jeder trägt irgendwo eine Verantwortung. Wir reden jetzt nicht von Hollywood und von irgendwelchen Gewaltverbrechen und, sondern wir reden jetzt von so Alltagssituationen. Mhm. Jeder trägt für das Zusammenleben irgendwie seine Verantwortung. Und was war denn deine, okay, du hast dann das gemacht und was könnten wir denn beim nächsten Mal tun? Und dann zu gucken, okay, wo geht die Reise hin? Und wenn man merkt, das Stichwort Leidensdruck, wenn man merkt, dieses Kind leidet und das Kind leidet massiv, dann ist es einfach wichtig zu sagen, okay, jetzt vielleicht reichen pädagogische und familiäre Maßnahmen nicht mehr aus. Vielleicht braucht das Kind eine therapeutische Unterstützung. Vielleicht braucht das Kind eine Form von einer Psychotherapie, die guckt, was ist denn da los? Und dann eben auch das große Thema der Medikation. Man sagt, okay, jetzt ist hier wirklich ganz schön Action. Da ist wirklich Druck auf dem System. Oder auch das Kind leidet einfach in irgendeiner Art und Weise. Und dass man dann sagt, vielleicht könnten Medikamente auch helfen. Und es geht nie darum, entweder oder, also jetzt kriegst du da deine Tabletten und jetzt seh zu, wie du klarkommst, sondern es ist immer ein sowohl als auch. Aber oft braucht es keine Psychotherapie. Oft schaffen das Familien, oft schaffen das die Kinder mit einem wohlwollenden Umfeld, mit beziehungsstarken Begleitern, schaffen das die Kinder, gut durch ihr Leben durchzukommen. Und dann kann es mal sein, dass man mal Medikation gibt. Es kann auch sein, dass man längerfristig mal Medikation gibt, dass man es in einer niedrigeren Dosis gibt, dass man guckt, was hilft denn und was hilft denn wie. Und da müssen wir einfach immer die Kinder mit dem Boot haben und die Jugendlichen und nicht sagen, jetzt wir stellen dich ruhig, totaler Unsinn, sondern wirklich zu sagen, wir wollen, dass du dich besser im Griff hast. Wir wollen, dass dein Rennauto, dass dein Bugatti oder Ferrari, je nachdem, was sich das Kind aussucht, dass das richtig gute Bremsen bekommt. Dass du schnell Gas geben kannst, aber auch wieder gut bremsen kannst. Und dann eben die Alltagsgestaltung und. Das nehmen wir ja gar nicht raus. Aber dass man sagt, okay, vielleicht könnte es sinnvoll sein. Und die Wissenschaft, die Datenlage ist schon auch so, dass Medikamente teilweise der Therapie, der Psychotherapie überlegen sind. Mhm. Weil die Kinder gar nicht so richtig bereit sind, das Ganze aufzuarbeiten, zu besprechen, wenn sie eben gerade so ein ausgeprägtes Bild haben und immer überall mit ihren Gedanken sind und gar nicht so richtig zuhören können. Und dann so sagen, jawohl, vielleicht sind Medikamente jetzt eine gute Idee, um dann zu gucken, braucht es dann die Therapie noch? Man macht Auslassversuche, braucht es das jetzt noch, weil ja die Kindergehirne sich ja ganz schnell weiterentwickeln und man dann jedes Jahr guckt und immer wieder guckt, braucht es das jetzt überhaupt noch? Um dann zu sagen, okay, so können wir die Kinder mit einem super positiven Mindset, ohne sie jetzt zu Superheroes zu machen und trotzdem die Herausforderungen da ernst zu nehmen, dann können wir die aber so begleiten und sagen, hey, krass, du gibst dir echt Mühe und du strengst dich echt an und jetzt lass uns daran weiterarbeiten, dass es noch besser wird und du dich nicht immer so schlecht und so blöd fühlen musst, um damit die Kinder zu unterstützen. Also eine total konstruktive, wohlwollende, zukunftsorientierte Haltung und das in der Sprache, in Bildern, in Sätzen mit den Kindern, weil Kritik einfach, die geht ganz tief rein. Ja, also wenn dann ein Trainer dann sagt, da ist ja wieder mein ADHSler und dann dieses Kind dann und dann dabei noch die Augen verdreht und dann noch verleiert.
Ja.
Und dieses Kind dann denkt, oh Gott, jetzt will ja gar nicht, dass ich hier bin. Dann das, wenn dieses Kind dann verhaltensauffällig wird, dann kann ich es irgendwo auch ein Stück weit verstehen.
Ja.
Und das, also die Art und Weise, wie wir mit diesen kleinen Revoluzern, diesen kleinen Abenteurern und diesen großen Abenteurern umgehen, ist einfach entscheidend und ist auch entscheidend für die Kids und entscheidend für ihre Zukunft. Sie brauchen beziehungsstarke Partner, um selber stark groß zu werden.
Jetzt bietest du auf deiner Webseite verschiedene ADHS-Kurse an. Das, was du erzählt hast, also zum Kinderkurs und auch zum Elternkurs hier, jetzt gerade im Podcast, fand ich super interessant. Mhm. Erzähl doch mal nochmal, was es da alles gibt auf deiner Webseite und für wen das hilfreich sein könnte.
Ja, also ist so dieses große Überthema der Psychoedukation, so nennen wir das auch schlau, ja, blödes Wort, aber so dieses, die Familien darüber aufzuklären, was da los ist, ne? Und was da auch bei Experten und Expertinnen in den Praxen so passiert. Ne? Wir haben einfach wenig Zeit. Also wenn ich jetzt eine Familie zum ersten Mal sehe, dann brauche ich ein halbes Jahr, bis teilweise 2 Jahre, um ihnen Wissen zu vermitteln, dass sie komplett selbstständig sind. Und also das komplett nicht, aber größtenteils selbstständig sind. Dass man merkt, wow, die haben es jetzt richtig verstanden und die sind mit ihrem Kind so richtig im Reinen und die arbeiten da jeden Tag an sich und das macht einen Riesenspaß, das zu begleiten, wenn man den Bogen länger spannt. Das ist die große Kunst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass man nicht wie in der Kinderheilkunde sagt, oh, Antibiotikum und eine Woche, dann sind die Ohrenschmerzen weg. Es braucht einfach länger Zeit. Und dann diese Psychoedukation so zu gestalten, dass wir die auch in unsere Rush-Hour des Lebens mit reinkriegen. Dass wir wirklich Familien haben, die am Limit sind. Und die nicht mehr weiter wissen und ihr Kind macht jetzt aber das die ganze Zeit und die Schule sagt jetzt halt. Und dann erleben wir halt natürlich in den Praxen dann halt auch wirklich Schicksale, wo dann teilweise schon 3, 4, 5 Schulen gewechselt wurden. Und man denkt, warum kommt ihr denn erst jetzt? Ja, weil sie es halt versucht haben, irgendwie hinzubekommen. Alles, wenn man sich die Geschichten anhört, ist es nachvollziehbar. Aber es entsteht so viel Leid und es entsteht so viel Druck und es entstehen Lebensgeschichten, die hätten anders verlaufen können. Das kennen wir auch alle aus unseren, also aus meinem, in meinem Alter da, wo noch nicht so hingeschaut wurde, ja, wo halt jeder ein bisschen zapplig war, oder jeder Zweite und war halt so. Da sind auch ganz schöne Schicksale draus entstanden, ganz schön viel auch Drogenkonsum und Krisen, die so vermeidbar gewesen wären. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt dieses Wissen schneller an die Leute bringen. Und es ist mir unmöglich, jetzt alle zu sehen und auch die Anfragen. Und es sind einfach viel zu viele. Und wir haben eine Wartezeit und überall, es ist einfach, das System platzt aus allen Nähten. Könnten wir auch nochmal eine ganz eigene Folge drüber machen. Das ist einfach eine Katastrophe, sowohl, finde ich, für die Versorger als auch für die Eltern. Also das ist ja halt manchmal so ein bisschen wie den Schaffner im Zug anzumotzen, dass jetzt der Zugverspätung hatte. Der kann halt da am wenigsten dafür. Ja? Und das sind ja die ganzen Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und in den Kinder- und Jugendpsychiatrien, die einfach nicht mehr Betten zur Verfügung haben und die jetzt keine Kapazitäten sich aus dem Rücken schneiden können und es trotzdem den Bedarf gibt. Und es ist einfach massiv bitter, das zu beobachten und zu begleiten, wie viele Kinder da wie lange leiden müssen, ganze Familien leiden müssen. Ganz anderes Thema, mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, da muss einfach viel mehr passieren. Und dann zu sagen, okay, jetzt schnappe ich mir mal Eltern mit Kindern mit ADHS und mache jetzt einen Kurs, habe da ein halbes Jahr dran gebaut und habe da wirklich einen Bogen gespannt, der wie so ein 3-Gänge-Menü in einem Restaurant von A bis Z durchdacht ist und einen didaktischen Bogen hat, der sinnvoll ist, um Kinder auch gut zu begleiten. Bei mir gibt's nicht dieses Cherry-Picking wie auf Social Media, dass man sagt, ich brauche aber nur Medikamente, nur Testung, ich will nur Testung, gib mir alles Wissen zum Thema Testung. Gibt's bei mir nicht. Ich erkläre dir als Elternteil, wie ein Kind getestet wird. Wenn du vorher von mir gehört hast, mit welcher Haltung du diese Testergebnisse dir anschaust. Wenn du da als Richter da reingehst und dann da mit diesen Testergebnissen dein Kind damit konfrontierst, richtest du mehr Schaden an, als wir dann wieder gut machen können. Du bist Reisebegleiter, du willst verstehen, wie dein Kind denkt. Und wenn du als Reisebegleiter diese Testdiagnostik anschaust, dann hast du einen anderen Blick darauf. Also machst du ein Modul nach dem anderen. Es gibt mittlerweile modular. Du kannst sagen, ich mache 35 € das erste Modul und dann gucke ich, wie es weitergeht. Wie für mich. Aber Medikamente, das kommt halt erst relativ am Schluss und es hat seinen Sinn, dass es so ist. Und da bin ich Arzt und kein Autoverkäufer. Und dann ist es so dieses Konzept, wie es ist. Und es ist mittlerweile erschreckend, dass ich dann Eltern habe, die ich jetzt erst seit 2 Monaten betreue und die auf einmal sagen, mit Kindern mit hochauffälligen ADHS-Merkmalen, die kommen dann aus dem Urlaub und sagen, boah, also mein Kind hier wieder auf dem Campingplatz beinahe die ganzen Mobilhomes ausgeräumt und wir wieder als Familie am Anschlag, ich habe dieses und jenes jetzt gemacht und dann habe ich noch so und Medikamente habe ich dann da und dieses. Und ich stehe da, mir fällt dann so der Kinnladen runter. Wahnsinn. Also wie selbstständig dann Eltern werden, wie selbstständig Eltern dann Entscheidungen treffen, die nicht gegen die Biologie sind, sondern für und mit der Biologie des Kindes, die mir dann auf einmal wieder Feedback geben. Ich denke, boah, auf die Idee wäre ich jetzt ja noch gar nicht gekommen. Also dieses Dopamin-Wellenbad oder dieses Abenteuerhausen da als hingestellt. Entwickelt eure eigene Sprache damit, redet miteinander, aber redet wertschätzend, nutzt Bilder. Und das jetzt eben auch dann sich weiterentwickelt hat, ich dachte, okay, dann muss ich jetzt auch einen Ärzte- und Therapeutenkurs machen, weil ich kann jetzt nicht Eltern da rausschicken und dann die Kinderärzte haben keine Ahnung. Und haben sie ja schon, aber sind eben nicht auf dem neuesten Stand. Und die haben auch ihre Praxis voll und wissen abends nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Also ist ja alles menschlich, was da gerade so passiert in diesem System. Und jetzt sitze ich gerade an einem Lehrerkurs.
Ah, sehr schön. Sehr schön.
Also einem Kurs für Lehrkräfte. Ja, ja. Prima. Und das ist der anspruchsvollste von allen, weil ich ja überhaupt kein Lehrer bin. Ah. Und soll jetzt den Lehrern was vom Pferd erzählen. Und das ist echt der Knoten im Kopf. Und irgendwann wird er fertig sein. Es sind schon 250 Folien. Okay. Ja, ist einfach unglaublich komplex. Aber das ist unsere Pflicht. Und wenn wir uns so die mentale Krise der jungen Menschen anschauen, dann müssen wir Wissen nicht mehr nur noch so informativ, sondern da müssen wir irgendwie transformativ vorgehen. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass Eltern und Bezugspersonen zu Experten werden. Ich bin mal gespannt. Also bisher, meine ganzen Kollegen finden es gut und toll, diese Kurse rauszugeben. Wird auch Leute geben, die es nicht so toll finden, wenn dann auf einmal Experteneltern vor ihnen sitzen und dann Medikament A statt Medikament B wollen oder andersrum. Ja. Aber da müssen wir uns austauschen, da müssen wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Ich erlebe es als massiv unterstützend und beschleunigend, dass Eltern mir sagen, oh, ich würde jetzt gerne wechseln, Medikament XY, oh, ich würde es jetzt weglassen, wir machen es jetzt so und denken, oh, das ist ja total durchdacht, wow, Respekt. Oder eben auch merke, oh, da ist noch so ein bisschen Halbwissen an Bord. Vielleicht müssen wir das erstmal aus der Welt räumen. Stichwort Social Media und da halt diese Wissensvermittlung, die halt doch sehr so bruchstückhaftartig ist und da so ganz viel komisches Halbwissen dann entsteht daraus. Ist ja bei mir nicht anders, wenn ich mich mit anderen Themen auf Social Media informiere. Mhm. Ist halt mehr so, ist halt nicht eine wirkliche Wissensvermittlung, ist halt mehr so Entertainment. Ja. Und dafür auch okay, aber dass man sagt, okay, diesen Kinderkurs für 9 Euro, komm, jetzt schauen wir uns den mal an. Hey, gibt auch einen Jugendkurs, der ist noch so Work in Progress, der ist noch in Überarbeitung. Den gibt's jetzt schon, aber der wird nochmal komplett überarbeitet mit Jugendlichen, die, jetzt wollte ich schon selber sagen, betroffen sind vom ADHS. Ja, ich bin betroffen vom ADHS.
Beglückt sind mit.
Ja, genau. Ja. Entweder betroffen oder beglückt oder irgendwie, ich leide unter ADHS. Ein Porsche-Fahrer leidet auch nicht unter seinem Porsche.
Vermutlich.
Er leidet manchmal darunter, dass die Bremsen nicht so gut sind. Ja, wenn er halt diese Fahrradbremsen an Bord hat, da leidet man dann schon manchmal drunter. Aber eben, ich arbeite da mit den Jugendlichen, die ein ADHS haben. Ja, und die, da kommt nochmal eine Überarbeitung irgendwann, aber es ist halt alles mein Freizeitvergnügen. Also das braucht alles ein bisschen Zeit.
Und es ist wirklich gut. Ich habe es ja schon erzählt eingangs, ich habe den Kurs für Eltern gemacht und war wirklich super begeistert, weil ich das endlich auch verstanden habe. Es ist ja wirklich ein komplexes Thema und du arbeitest das so auf, dass wirklich alle, die auch bisher noch nicht damit befasst waren, die Möglichkeit haben, das einfach mal grundlegend zu verstehen. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe dich gefragt, wir verlosen immer gerne mal etwas in unserem Podcast. Hast du nicht auch Lust, einen Kurs zu verlosen? Und du hast sofort Ja gesagt. Erzähl mal, was hast du uns mitgebracht?
Ja, also gerne. Also wie gesagt, da bin ich ganz neu. Da bin ich echt Arzt und kein Autoverkäufer. Ich will das wirklich niemandem aufquatschen, diese Kurse anschauen und vielleicht einfach mal dieses Einführungsmodul, dieses Basismodul mal starten. Und gerne, wir können gerne 10 Kurse verlosen. Ist nur, wenn jemand dabei ist, der das halt vielleicht auch später erst hört und sich das nicht leisten kann, dann einfach mir schreiben, wir finden eine Lösung. Es geht nicht darum, jetzt hier extrem viel Geld zu verdienen. Es geht einfach darum, Wissen neutral und unabhängig wirklich zu vermitteln. Und da habe ich eben auch noch andere Projekte dann im Kopf und die ich gerne verwirklichen würde. Und das gibt mir einfach auch dann die Zeit dazu. Ja, ich kann leider noch nicht von Lichtnahrung leben. Das geht leider noch nicht.
Ja, aber trotzdem, also ist es ja auch wirklich erschwinglich, wenn man sich anguckt, was da sonst an Kursen unterwegs ist. Also ich gerade, du hast gesagt, 9 Euro für den Kinderkurs. Ich glaube, das kann und sollte man sich unbedingt lassen. Also umso toller, hey, 10 Kurse dürfen wir verlosen nach dem Erscheinen dieser Folge. Das ist total cool. Schaut unbedingt mal bei Insta vorbei. Falls ihr da nicht unterwegs seid, dann könnt ihr uns natürlich auch eine Mail an wunschkindblog@gmail.com senden und dann seid ihr auch mit im Lostopf. Felix, ich bin nach wie vor geflasht und habe eigentlich noch 1000 Fragen, aber leider ist unsere Folge heute schon mit Überlänge zu Ende. Vielleicht finden wir irgendwann mal wieder zusammen. Wir würden uns total freuen, ja, wenn wir irgendwann nochmal über das Thema sprechen könnten. Für heute sage ich erstmal von Herzen danke. Das war wirklich super interessant und unterhaltsam.
Danke euch. Vielen Dank.
Ja, es war uns wirklich ein großes Vergnügen. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, noch mehr zum Thema ADHS und Neurodivergenz zu hören, dann schaut gerne mal in unser Archiv. Wir haben uns durchaus öfter mit dem Thema beschäftigt. Also zum Beispiel in Folge 120 haben wir darüber gesprochen, wie wir Kinder mit ADHS oder auch ADS begleiten können. In Folge 156 ging es darum, wie wir ADHS und ADS behandeln können. Folge 174 beschäftigte sich mit hochbegabten Kindern, die nicht ins System passen. Und in Folge 184 ging es darum, das war ganz toll mit Sassi, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können. Wir gehen uns jetzt auch stärken nach diesem spannenden Gespräch und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine großartige Zeit und sagen für heute erst einmal tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.